Das ist Beyond Childhood Cancer, der Podcast für alle, die sich für mögliche Folgen von Krebs in der Kindheit interessieren. Nach einer überstandenen Krebserkrankung in der Kindheit will man vor allem eines: das Leben genießen. Und das ist auch gut so. Aber es ist auch gut zu wissen, worauf man dabei achten sollte.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Beyond Childhood Cancer Podcasts zum Thema Übergewicht und Adipositas. Mein Name ist Christian Denzer, ich bin Kinderendokrinologe und Diabetologe an der Universitätskinderklinik in Ulm. Und mein Gast ist weiter Herr Professor Maihöfer vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Herr Denzer, ich freue mich, dass ich heute wieder mit dabei sein kann. Ja, mein Name ist Sebastian Maihöfer. Ich bin hier in Lübeck an der Uniklinik und gleichnamigen Universität in Lübeck. Bin von Haus aus Internist, Endokrinologe und Diabetologe, also spezialisiert auf Hormone und Stoffwechsel, und freue mich, dass ich heute mit dabei sein darf.
Also stürzen wir uns ins Thema. Ja, wie wir besprochen haben, kann Übergewicht und Adipositas ja in der Folge von verschiedenen anderen Krebserkrankungen auch auftreten, auch wenn nicht alle Patienten davon gleichermaßen betroffen sind. Andere Hirntumore können ganz ähnliche Krankheitsbilder oder ganz ähnliche Folgen auch hervorrufen, Hormonausfälle, aber auch Störungen von Gewichts- und Sättigungsregulationen, Störungen des Energiehaushaltes, aber auch Nicht-Hirntumor-Patienten kann das Ganze auftreten. Ist nicht so ganz geklärt, wie es da dazu kommt. Jetzt muss ich aber sagen, ich habe auch lange in der Kinderonkologie gearbeitet, lange auch in der Nachsorgesprechstunde aus onkologischer Perspektive gearbeitet, jetzt als Endokrinologe. Und ich muss sagen, eigentlich das Thema Gewicht und Übergewicht, das spielt so letztlich so aus der klassischen onkologischen Nachsorgeperspektive eigentlich in der Kinder- und Jugendmedizin bisher eine kleine Rolle. Bei den Kraniopharyngiom-Patienten, das ist etwas, was wir ja vorhin ausführlich besprochen haben, da ist das anders, da ist das so die bekannte Spätfolge, da versucht man etwas. Aber wie ist das denn bei den Erwachsenen? Wird da bei Ihnen in der internistischen Nachsorgeambulanz, wird da Übergewicht und Adipositas bei diesen Patienten vielleicht offensiver oder häufiger thematisiert?
Ja, das ist tatsächlich was, was bei uns in der Erwachsenenmedizin und insbesondere in der Nachsorge von Patienten, die in der Kindheit vielleicht ein Tumorleiden hatten, doch eine ganz große Rolle spielt. Und das muss jetzt gar nicht unbedingt der Patient oder die Patientin sein, die mit 150 Kilogramm Körpergewicht durch die Tür reinkommt, sondern wir sehen durchaus, dass das Patienten sind, die auf den ersten Blick jetzt gar nicht so übergewichtig oder adipös wirken. Mhm. Und was hier ganz entscheidend ist, ist tatsächlich dann die Körperzusammensetzung. Das heißt, wie viel fettfreie Masse haben wir bei dem Patienten, wie viel Fettmasse gibt es? Und wenn wir uns dann die Fettmasse anschauen, dann muss man sagen, da gibt es auch unterschiedliche Arten von Fett. Es gibt das eher bessere Fett, was direkt unter der Haut sitzt und was auf den Hüften sitzt. Und dann gibt es das eher stoffwechselungünstige Fett, was um die Organe herum und im Bauchraum gelagert ist. Und das ist was, was tatsächlich ganz wichtig ist zu differenzieren und was insbesondere natürlich bei Patienten, die vielleicht mal eine Tumortherapie in der Kindheit und im Jugendalter hatten, eine Rolle spielt. Und da spielen dann so Tumorerkrankungen wie das Medulloblastom eine ganz wesentliche Rolle. Da kommen dann natürlich oftmals auch noch Hormonstörungen dazu, weil es bestimmte Bestrahlungstherapien gab.
Also ähnlich wie beim Kraniopharyngiom, ne? Das ist eine komplexe Situation.
Ähnlich, absolut, absolut. Und die Stoffwechselspätfolgen, das sind ja auch keine akuten Veränderungen, sondern das sind oftmals auch Veränderungen, die entwickeln sich über die Jahre. Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt über die Jahre an, es kommt irgendwann vielleicht zur Diabeteserkrankung, die Cholesterinwerte verändern sich vielleicht negativ, das heißt, es kommt zum Anstieg des eher ungünstigen und schlechten Cholesterins und das eher positiv zu bewertende Cholesterin fällt eher ab. Das sind dann so Konstellationen, die an sich für den Patienten erstmal keine Beschwerden machen, die aber dann durchaus Folgen fürs Herz-Kreislauf-System haben können. Und wir müssen ja immer noch berücksichtigen, die Patienten, die wir in der Nachsorge sind, das sind Patienten, die sind vielleicht Anfang 20, Mitte 20 oder vielleicht 30 Jahre alt. Das heißt, die haben noch ganz, ganz viel Wegstrecke vor sich eines hoffentlich sehr langen und sehr glücklichen Lebens. Und wenn sie bereits zu diesem Zeitpunkt eine Störung im Cholesterinstoffwechsel haben, dann geht das an den Gefäßen nicht ganz spurlos spurlos vorbei, wenn Sie Veränderungen im Zuckerstoffwechsel haben, geht das nicht spurlos an all den Gefäßen im Körper vorbei. Und dann kann das im späteren Leben natürlich zu Herzinfarkt, zu Schlaganfall und zu all den Dingen, die man nicht haben möchte, führen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da eine konsequente Nachsorge machen, wo wir eben genau auf diese Stoffwechselparameter bei den jungen Erwachsenen einen besonderen Wert legen. Und wenn dann das Gewicht nach oben geht, die Fettmasse nach oben geht, dann ist das für uns ein ganz klares Zeichen, dass wir da dran arbeiten müssen, zusammen mit den Patienten.
Ja, ich finde, da sind wir an einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Und eigentlich ist das so ein ganz zentrales Motiv, um das es ja auch im Rahmen dieser Podcast-Reihe gehen soll. Die Nachsorge ist nicht irgendwie ein abgeschlossener Prozess oder die Nachsorge endet nicht nach ein paar Jahren, sondern die Schwerpunkte in der Nachsorge, die verändern sich. Und wir wissen einfach, dass so gut wir heute viele Krebserkrankungen, Tumorerkrankungen im Kindes- und Jugendalter behandeln können und natürlich auch im Erwachsenenalter behandeln können. Diese Behandlungserfolge, die haben einen Preis und die haben eben langfristige Nachwirkungen und eben auch Nachwirkungen, über die wir erst in den zurückliegenden Jahren deutlich mehr gelernt haben und eben ja diese Stoffwechsel- und Spätfolgen, Übergewicht und Adipositas und auch leider auch ein erhöhtes Risiko jetzt zum Beispiel für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie Sie das so schön beschrieben haben, das ist einfach auch mit solchen Therapien verbunden. Und das Wichtige ist, dass man einfach das mal, glaube ich, gehört hat und dass man auch im langfristigen Verlauf deshalb auf seine Gesundheit als Krebsüberlebender gut achten sollte. Gibt es denn da irgendwie, also einmal brauche ich, glaube ich, einen kompetenten Ansprechpartner. Das ist wichtig, ne? Die fehlen uns so in der Masse, glaube ich, aber wenn man jetzt, denke ich, in Ihre Sprechstunde kommt, dann wird das ja sicher adressiert und da ist man sicher gut aufgehoben. Es gibt viele andere sehr versierte Kollegen in diesem Bereich. Aber gibt es denn Möglichkeiten, jetzt für mich, wenn ich das aus der Patientenperspektive anschaue, das zu erkennen, ob ich da ein höheres Risiko habe? Kann ich mich da einfach auf die Waage stellen und weiß, wie viel, ja, es gibt ja heute so Wagen, die Fettmasse anzeigen? Oder gibt es vielleicht so allgemeine Regeln? Oder kann auch mal der Hausarzt mal nach was gucken? Oder was würden Sie da raten, wenn da jemand zu Ihnen kommt?
Also man kann natürlich, und das ist ja durchaus auch ein inzwischen sehr propagierter Ansatz, dass wir mit unseren Patienten ein, ja, auf Neudeutsch Empowerment durchführen. Das heißt, dass die Patientinnen und Patienten gut informiert sind und auch selber mitwirken können an ihrer Gesundheit. Und da sind natürlich so Sachen wie diese Körperfettwagen vielleicht mal ein erster Ansatz. Dazu muss man einschränkend natürlich sagen, dass diese Wagen alle irgendwo nur Hausnummern messen. Das heißt, das, was an Kilogramm Fettgewebe angegeben ist, muss nicht unbedingt tatsächlich der Realität und der Wahrheit entsprechen. Aber wenn man sich im Verlauf öfter mal auf ein und dieselbe Waage stellt und dann den Verlauf anschaut, dann ist der Absolutwert an Fettgewebe vielleicht gar nicht so das Entscheidende, sondern es ist die Veränderung. Und wenn Sie sehen, dass der Anteil an Fettgewebe abnimmt und der Anteil an Muskelmasse oder fettfreiem Gewebe zunimmt, dann ist das in jedem Fall erstmal als positive Entwicklung zu werten und zeigt, dass die Bemühungen, dass man vielleicht ein bisschen mehr Sport macht und ein bisschen sich mehr betätigt und sich anders ernährt, dass das vielleicht tatsächlich auch von Erfolg gekrönt ist. Das heißt, es geht hier nicht um Absolutwerte, sondern es geht darum, dass man Veränderungen hin zu einer positiveren Zusammensetzung beobachten kann. Das ist was die Patientinnen und Patienten natürlich selber machen können.
Das heißt, ich muss gar nicht irgendwie ein wie auch immer geartetes Idealgewicht erreichen. Ich muss nicht aussehen wie irgendein Fitness-Influencer auf YouTube, sondern es reicht eigentlich, wenn meine tägliche Aktivität, regelmäßigen Sport treibe und darüber dann, ob ich das nun richtig messen kann mit so einer Waage, die sowas anzeigt oder auch nicht, wenn ich da meine Körperzusammensetzung verbessere und meine Fitness verbessere.
Genau so ist es. Also Fitness ist da ein ganz, ganz wichtiges und entscheidendes Stichwort. Und wir können all diese Dinge natürlich im Labor sehr genau und mit wissenschaftlichen Methoden untersuchen. Und das wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja auch ausgiebig gemacht. Und da hat sich gezeigt, jetzt mal so als ganz praktischer Anhalt, dass ungefähr 150 Minuten, wir sagen dann nicht Sport, sondern strukturierte körperliche Betätigung. Das kann ein flotter Spaziergang durch den Wald sein. Das kann eine Joggingrunde sein. Aber das kann durchaus.
Das ist aber so lang, das kann ich gar nicht in den Kalender schreiben.
Strukturierte körperliche Betätigung. Also Sport hört sich halt immer gleich so, so sportlich an. Aber
also heute strukturierte körperliche Betätigung.
Ja, damit ist einfach nur gemeint, dass es nicht der Weg von der Couch zum Kühlschrank ist, sondern dass es tatsächlich eine Betätigung ist, die man vielleicht der Betätigung wegen durchführt. Und das kann, wie gesagt, der Spaziergang sein. Das kann ein Waldlauf sein, das kann eine Runde mit dem Ruderboot sein oder einfach auch nur eine gemütliche Fahrradtour. Das spielt letztendlich gar nicht so die Rolle. Die Art der Betätigung spielt nicht so die Rolle. Aber was tatsächlich, und das ist wissenschaftlich sehr gut gezeigt, was eine Rolle spielt, ist, dass wir in Bezug auf die Fitness tatsächlich so eine Dosis-Wirkungsbeziehung sehen. Und der, wir sagen dann neudeutsch, der Sweet Spot, also da, wo das Verhältnis an Aufwand zu dem, was wir an Nutzen am Ende des Tages rausbekommen, am besten ist, das ist bei ungefähr 150 Minuten pro Woche. Das heißt, wenn man...
Das ist nicht so viel.
Das ist gar nicht so viel und das ist durchaus was wir auch in unserem stressigen, modernen Leben tatsächlich irgendwie hinbekommen können. Das kann in der Früh einfach die Viertelstunde auf dem Fahrrad der Weg in die Arbeit sein, der eine strukturierte körperliche Aktivität darstellt. Und wenn Sie das dann mal zusammenrechnen, bei 5 Arbeitstagen in der Früh hin zur Arbeit, am Nachmittag oder Abend nach Hause, dann sind Sie ja über diesen Wert sowieso schon hinausgekommen und dann haben Sie eigentlich, was die Fitness angeht, das Optimum schon erreicht und alles, was dann darüber hinausgeht, das machen Sie on top. Ja, und das ist super, sozusagen die kleine Kirsche, die dann noch oben auf der Sahnehaube sitzt. Aber die 150 Minuten, das wäre so eine ganz praktische Regel, 150 Minuten pro Woche, ob Sie Sport oder strukturierte körperliche Aktivität nehmen, völlig egal. Das wäre das, wo wir hinwollen. Und das ist das, was jeder für sich, ob Patient oder nicht Patient im Übrigen, mit dazu tun kann.
Das heißt, das ist etwas, was man dann wirklich auch an seine körperlichen Voraussetzungen gut anpassen kann, was man seinen Alltag gut anpassen kann. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass viele ehemalige Krebspatienten doch auch die ein oder andere Einschränkung eventuell durch ihre Erkrankung mitbringen, wenn andere Probleme da sind, Herzprobleme zum Beispiel oder Probleme, die Neurologie, also die Nerven betreffen, dass dann nicht jede körperliche Aktivität in dieser Form möglich ist, aber prinzipiell gilt das eigentlich ja für jeden Patienten. Und das ist doch etwas, was man daraus, glaube ich, gut mitnehmen kann. Gibt es denn auf der anderen Seite dann irgendwie, wenn ich jetzt für mich sage, Mensch, ich bin da irgendwie jetzt nicht so fit gewesen und ich habe mich lange nicht bewegt und ich habe da doch ein Übergewicht entwickelt und ich war in der Nachsorge und dann hat man Fettwerte festgestellt, die nicht so super waren oder der Arzt hat mit mir gesprochen und hat gesagt, Mensch, da droht doch vielleicht ein Diabetes. Gibt es denn da, dann liest man doch immer wieder in verschiedenen Zeitschriften oder im Internet, Mensch, da gibt es irgendwie dieses oder jenes Wunderlebensmittel oder jetzt musst du irgendwie dieses oder jenes Gewürz verwenden, um jetzt da ein Risiko zum Beispiel für Diabetes zu verringern. Gibt es da auch sowas ganz Praktisches, so wie 150 Minuten strukturierte Bewegung im Alltag, was man dort tun sollte?
Also das Feld der Ernährung ist natürlich ein sehr weites. Und wenn wir jetzt mal nur auf die Fettstoffwechselstörung anschauen, da haben wir früher die Patienten gequält mit irgendwelchen staubtrockenen Diäten, die dann dazu führen sollten, dass das schädliche Cholesterin weniger wird und das gute Cholesterin mehr wird. Und da haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelernt, dass das eigentlich nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Also in Bezug auf die Fettstoffwechselstörung können wir durch unglückliche und ungesunde Ernährung tatsächlich viel falsch machen. Insbesondere wenn es um die Triglyceride geht, also im Endeffekt so kleine im Blut zirkulierende Fettspeicher und Transportmoleküle für Fettsäuren. Da können wir tatsächlich was falsch machen und können auch sehr viel verbessern, wenn wir darauf achten, dass wir wenig Alkohol konsumieren, dass wir wenig Fette konsumieren tatsächlich. Also das ist was, wo wir was Gutes machen können. Fürs Cholesterin haben wir da weniger Ansatz. Da sind wir relativ schnell bei einer medikamentösen Therapie. Beim Glukosestoffwechsel, da schaut es aber ganz anders aus. Und das ist wirklich ein tolles Feld, wo jeder für sich selbst seinem Körper was Gutes tun kann. Wir wissen, dass es viele, viele Substanzen und viele Nährstoffe gibt, die sehr positiv auf den Zuckerstoffwechsel einwirken. Und zwar insofern positiv, dass sie den Blutzucker regulieren, indem sie das körpereigene Signal zur Senkung des Blutzuckers, und das ist das Insulin, also die Empfindlichkeit auf das körpereigene Insulin, besser regulieren und optimieren. Und da spielen zum Beispiel Haferflocken eine große Rolle. Also es gibt im Hafer Bestandteile, die tatsächlich die Empfindlichkeit unserer Körperzellen für das Insulinsignal und für die Aufnahme von Zucker aus dem Blut verbessern können. Und das ist was, das hört sich erstmal seltsam an, funktioniert aber ganz hervorragend. Machen wir im Übrigen auch mit einem Teil unserer Diabetespatienten auf der Station, die jetzt gar nicht irgendwie primär eine andere Erkrankung mitbringen, sondern einfach nur in Anführungszeichen den Diabetes haben. Und dann gibt es noch verschiedene andere Stoffe, Bitterstoffe das heißt beispielsweise also Müsli, in Kräutern. Ne? Müsli, super.
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 Porridge ist wieder sehr in Mode gekommen. Zumindest jetzt bei meinen Kindern.
Absolut.
Interessanterweise.
Ja. Sie sollten nur versuchen, das Ganze dann nicht mit Zucker oder mit allen möglichen anderen kohlenhydratreichen Süßstoffen zu übertünchen. Dann machen Sie die positive Wirkung vom Hafer machen Sie wieder zunichte. Das heißt, möglichst
in der belassenen... Aber frisches Obst geht.
Ne? Frisches Obst in Maßen ist sicherlich was man machen kann, ja.
Also ich finde es immer wichtig, dass man solche Dinge, das ist ja auch jetzt in der Diabetestherapie bei Kindern und Jugendlichen wichtig, es muss irgendwie gut in den Alltag passen, es muss zu bewältigen sein. Es nützt nichts, wenn ich vorschreibe, du musst jeden Tag 10 Kilometer joggen gehen und es nützt nichts, wenn du jetzt nur noch Vollkornprodukte zu dir nehmen darfst. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Aber wenn man da Spaß dran hat und auf gesunde und ausgewogene Ernährung achtet und dann zum Beispiel so etwas macht, der Vollkornprodukte, Haferflocken in den Speiseplan aufnimmt, regelmäßig Müsli isst zum Beispiel, dann ist das, glaube ich, ein ganz toller Ansatz, den man verfolgen kann.
Definitiv, definitiv. Und es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, vielleicht ungünstige Lebensmittel einzuschränken oder wegzulassen, wo es uns gar nicht so sehr auffällt. Also wenn wir nochmal an den Fettstoffwechsel zurückdenken und an diese Triglyceride zurückdenken, die wir relativ niedrig haben wollen im Blut, dann kann man sich ja durchaus, wenn man ein Wurstfan ist, vielleicht auch mit einem Kochschinken anfreunden. Und es muss nicht die Salami sein, wo einfach der Fettanteil deutlich höher ist. Und insofern kann man da jeder für sich so ein bisschen versuchen rauszufinden, welche Dinge fehlen mir gar nicht so sehr oder welche Dinge kann ich vielleicht durch andere Lebensmittel ersetzen, die genauso gut schmecken, die ich genauso gerne mag und die vielleicht einfach ein günstigeres Stoffwechselprofil für mich ermöglichen.
Das heißt, da gibt es schon ganz viele Möglichkeiten, Ansätze sieht man auch, die man, glaube ich, problemlos in den Alltag übernehmen kann. Wichtig ist ja immer bei diesen ganzen Ernährungsthemen, dass man da seriöse Informationen bekommt und gut informiert wird und dass eben an die eigenen Bedürfnisse gut angepasst wird. Bieten Sie den Patienten aus der Nachsorgesprechstunde heraus auch Ernährungsberatung an?
Das ist ein ganz wesentlicher und wichtiger Punkt. Das geht natürlich in der Nachsorgesprechstunde auf der einen Seite um organische Folgen, sowohl der Krebserkrankung, die zurückliegt, als auch der Krebserkrankungstherapie, die in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und dann geht es natürlich um ganz allgemeine Dinge und da spielt Ernährung eine wesentliche Rolle, da spielt Bewegung eine wesentliche Rolle und da ist es nur folgerichtig, wenn wir entsprechend Unterstützung anbieten und wenn wir entsprechend geschulte Fachkräfte haben, die dann erstmal schauen, wie lebt denn unser Patient in der Nachsorgesprechstunde, was jetzt so das Essen und die Bewegung angeht im Alltag und wo man dann gemeinsam überlegt, welche Dinge können wir vielleicht ohne große Einschnitte in der Lebensqualität, denn das hatten Sie ja schon angesprochen, es muss Spaß machen und es muss gut in den Alltag integriert sein, sonst funktioniert es nicht auf Dauer. Aber welche Dinge können wir hier vielleicht so modifizieren, dass wir den besten Effekt für die Gesundheit erreichen können, ohne einen Verlust an Lebensqualität in Kauf nehmen zu müssen. Und dafür haben wir Ernährungsberaterinnen, Ernährungsberater, die dann gemeinsam mit den Patienten versuchen, genau das so individuell rauszuarbeiten, dass wir hier das Optimum erreichen können.
Das ist also toll. Das heißt, ich kann mit schon kleinen Veränderungen langfristig große Effekte erzielen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, die man daraus lesen kann, davon ableiten kann. Und wahrscheinlich ist es sogar möglich, wenn ich darüber Bescheid weiß, da sind wir eigentlich wieder ganz am Anfang, ja, wissen, was ist möglich, worauf sollte ich achten, was kann ich tun, was kann ich für mich selber tun. Das heißt, wenn ich darauf aufmerksam werde, dann ist das ja unter Umständen gar nicht mal jetzt an so ein sehr spezialisiertes Nachsorgeangebot, jetzt wie bei Ihnen in der Klinik, gebunden, sondern qualifizierte Ernährungsberaterinnen, Ernährungsexpertinnen finde ich ja auch vor Ort bei mir, ja, wenn vielleicht keine große Klinik mit so einer Nachsorgeambulanz in der Nähe ist, kann ich vielleicht auch durch die Krankenkasse bekommen oder durch ähnliche Angebote.
Genau. Also es ist natürlich immer schön, wenn Sie ein Zentrum haben, wo Sie alles aus einer Hand bekommen und dann gibt es einen, der den großen Überblick behält und sagt, okay, also jetzt machen wir das noch und dies und jenes. Aber wie Sie sagen, es sind Einzelbausteine und diese Einzelbausteine, die kann man sich im Baukastenprinzip natürlich auch selbst zusammensetzen. Und was dennoch wichtig ist, ist, dass es eine strukturierte Nachsorge gibt. Das heißt, ob das der Hausarzt ist oder ob das das spezialisierte Zentrum ist. Eine Person, die einfach darauf aufpasst, dass man nichts vergisst. Und das genau. sind die medizinischen Aspekte, das ist die kardiologische Nachsorge, je nachdem, welche Chemotherapie vielleicht in der Vergangenheit durchgeführt wurde oder wie die metabolische Situation in Bezug auf den Fettstoffwechsel ist, dass man da schaut, ob man noch irgendwas verbessern kann oder ob es vielleicht Schäden gibt, auf die man aufpassen muss. Auf der anderen Seite natürlich die Stoffwechselseite, wie schaut es mit dem Zuckerstoffwechsel, wie schaut es mit dem Gewicht aus? Und dann natürlich auch die spezifische onkologische Nachsorge, das heißt, tritt vielleicht nochmal etwas auf, was Folge der Therapie oder Folge des Primärtumors, des ursprünglichen Tumors ist. Und all diese Bausteine, die können sich natürlich individuell zusammensetzen. Und besonders schön ist, wenn Sie dann ein Nachsorgekonzept haben, wo das sozusagen alles aus einem Guss ist.
Ja, das ist der wünschenswerte Idealzustand und da wollen wir hin, dass es wirklich für jeden Patienten angemessen an seine Bedürfnisse eine wirklich langfristige Nachsorge gibt, die wirklich in das Erwachsenenalter hineingeht und auch dort eben entsprechend der Bedürfnisse des Patienten angepasst wird und langfristig fortgeführt wird. Dann haben wir noch einige Hürden, glaube ich, zu überwinden, bis wir dort zu einem Angebot kommen, das alle Patienten erreichen kann. Aber ich glaube, da gibt es ganz wichtige Schritte und zum Beispiel Ihre Nachsorgeambulanz ist da sicherlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie so etwas auf wunderbare Art und Weise gemacht werden kann. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Mayhöfer, für dieses wirklich interessante und ganz praktisch orientierte Gespräch. Ich hoffe, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern viele praktische Hinweise für ihren Alltag mitgeben könnten. Haben Sie vielleicht noch eine zusammenfassende, ganz prägnante Botschaft für unser Publikum?
Ja, zunächst auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier mit dabei sein durfte, dass wir uns so gut unterhalten konnten. Und Ihnen natürlich auch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, meine Botschaft, die mir ganz wichtig ist, ist, die Nachsorge ist ein ganz wesentlicher und wichtiger Baustein, die Sie immer weiter verfolgen sollten. Und die Nachsorge beinhaltet tatsächlich nicht nur die medizinischen Aspekte, sondern die beinhaltet ganz viele Aspekte Ihres Lebens, die Sie selbst mit positiv beeinflussen können. Da geht es um die Ernährung, da geht es um die Bewegung, da geht es um das Alltagsleben. Und wenn wir da alle an einem Strang ziehen, dann werden wir für Ihr Leben und für Sie das Beste erreichen.
Ja, das ist ein tolles Schlusswort. Ganz herzlichen Dank. Da kann ich nur zustimmen. Ich bedanke mich auch bei allen fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie unserem Podcast weiterempfehlen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und Sie auch bei den nächsten sicher ebenso spannenden und informativen Folgen dabei sind. Vielen Dank und bis bald.
Das war Beyond Childhood Cancer, der Podcast. Wir freuen uns, wenn wir dein Interesse geweckt haben. Bis zum nächsten Mal. Denn wie heißt es so schön? Nachsorge ist die gesündeste Vorsorge. Dieser Podcast wird dir von der Merck Group präsentiert.